Save the date. Deal Sourcing 2025 am 16. September in Oberursel vor den Toren Frankfurts. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft rund 1000 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldung unter www.dealsourcing.de.
What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Michael Hetzstück.
Herzlich willkommen zu What's up, Corporate Finance? Ich bin Michael Hetzstück und ich bin heute euer Host. Die Wende ist da. Diesen Eindruck bekommt man gerade von unserer Wirtschaft. Auftragseingänge und Produktion in der Industrie ziehen an. Der IFO-Geschäftsklimaindex und weitere Frühindikatoren drehen nach oben. Nach 3 Jahren Flaute und mit riesigen staatlichen Investitionsprogrammen in Sicht ist die Erholung zwar keine Riesenüberraschung, aber trotzdem natürlich hochwillkommen. Für die Unternehmen im Mittelstand wird es jetzt in den nächsten Monaten darum gehen, ihre Segel möglichst sauber in den Wind zu stellen, um schnell und vor allem überproportional stark von der Konjunkturerholung zu profitieren. Hier im Podcast wollen wir heute diskutieren, ob Private Equity finanzierte Unternehmen prinzipiell besser geeignet sind als andere für einen schnellen Restart und was PE-Investoren tun und vielleicht auch unterlassen sollten, um ihren Firmen das volle Ausnutzen dieser Chance zu ermöglichen. Diese Diskussion führe ich mit einem PE-Manager und einem PE-erfahrenen Unternehmer. Mein erster Gast ist Sven Olejofnik, Partner beim Mittelstandsinvestor Emeram. Hallo Sven.
Hallo, ich grüße euch zusammen, freue mich.
Und mein zweiter Gast ist Oliver Bendig. Oliver arbeitet seit rund 20 Jahren als Topmanager in PE-finanzierten Unternehmen. Aktuell ist er Chef von STP One, einem Anbieter von LegalTech-Software. Mit Sven verbindet ihn seine Zeit als CEO von Matrix 42, einer B2B-SaaS-Plattform für Enterprise Service Management, die damals Emeram gehörte. Und für Emeram fungiert Oliver seitdem auch noch als Senior Advisor. Herzlich willkommen in unserer Runde, lieber Oliver.
Ja, grüß dich.
Sven, ich erinnere mich vor ein paar Wochen und so sind wir auf diese Gesprächsidee hier gekommen. Hast du mir im Brustton der Überzeugung erzählt, dass Unternehmen mit PI-Hintergrund viel schneller die kommende Aufschwungwelle reiten werden als ihre Wettbewerber? Ich habe mich damals schon gefragt und tue das offen gesagt auch immer noch und jetzt auch mal öffentlich. Worauf stützt du denn eigentlich diese starke Überzeugung?
Also erstens mal auf eigene Erfahrung. Und vielleicht kann der Oliver auch da was dazu sagen. Aber es gibt natürlich ein paar ganz sachliche Gründe. Der erste Grund ist, wenn wir jedenfalls investieren, dann stellen wir ja zunächst erstmal sicher, dass wir mit allen Parteien, die dabei sind, also sprich mit eventuellen Mitgesellschaftern als auch mit dem Management, die ja auch Mitgesellschafter in der Regel werden, ein komplettes Alignment of Interest haben. Das heißt, wir haben wahnsinnige Komplexität aus manchen Governances rausgenommen, sind damit natürlich auch viel einfacher in der Kommunikation, viel direkter und alle denken wir in die gleiche Richtung. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wir stellen Kapital zur Verfügung. Wir stellen Kapital und damit sind wir auch komplett aligned. Häufig sind Unternehmen mit ihren Gesellschaftern, Familien, verschiedene Stämme und so weiter in Krisensituationen ja so ein bisschen oder in schwierigeren Situationen oftmals so ein bisschen limitiert, weil sie sagen, sollen wir investieren? Wir haben unser ganzes Vermögen schon oder ein wesentlicher Teil des Vermögens schon da drin. Eigentlich brauchen wir Ausschüttungen und so weiter. Das heißt, das sind Probleme, die uns alle nicht bewegen. Wir sind mit unserem Investment voll aufs Unternehmen fokussiert und können damit und haben keine sozusagen Restriktionen, was Dividenden und ähnliche oder Thesaurierungen anbelangt und können damit halt auch das notwendige Kapital zur Verfügung stellen. Und der dritte Punkt ist, wir verfügen, das will ich jetzt auch mal so behaupten, einfach über ein relativ breites Netzwerk, welches in allen möglichen Situationen unterstützen kann. Ich sage immer so, dadurch, dass wir doch relativ groß sind und vielen Kollegen alle lang am Markt, es gibt quasi nichts, was wir nicht schon mal gesehen haben. Das heißt, man muss das Rad nicht zweimal erfinden, man kann relativ schnell auch Spezialisten beisteuern zu den verschiedensten Themen. Und das sind wahrscheinlich die drei wesentlichen Faktoren, weil wir gerade in dieser Entscheidungsfähigkeit, auch mit dieser Entscheidungsunterstützung, man ist ja dann manchmal auch unsicher, gerade in schwierigen Situationen, soll ich was machen als Manager, hier einen Sparring-Partner auf der Seite zu haben, mit dem man dann nochmal, ich sage jetzt mal, einfach in so ein Sparring gehen kann, ist man meistens schneller, meistens besser und dann auch noch mit mehr Geld ausgestattet.
Ja, wenn ich da noch ein paar Sachen ergänzen kann, vielleicht ist aus einer Manager-Operator-Entrepreneur-Sicht, also Was ich sehr zu schätzen weiß an Private Equity und warum das bei Wachstum auch massiv unterstützen kann, sind ein paar Punkte, die mir da einfallen. Das eine, mal ganz simpel, Partnership auch mit Private Equity bringt Struktur. Also da kommt natürlich ganz viel Erfahrung auch rein. Das ist das Schöne auch natürlich an Private Equity Funds, dass da auch viel Unternehmen und Dinge, die funktionieren oder nicht funktionieren, innerhalb kürzester Zeit gesehen werden. Ja, und als Unternehmer willst du eigentlich genau das haben. Du willst ja die Erfahrung schnell haben und jetzt die Fehler, die andere gemacht haben, vielleicht nicht wieder machen. Ja, also da hilft Private Equity extrem. Und der zweite Bereich, den ich da auch ergänzend zu Sven nennen wollen würde, ist natürlich Chancen bezüglich auch Zukäufen. Ja, also der ganze Bereich M&A Add-ons ist natürlich unheimlich spannend, wo Private Equity auch helfen kann. Mit Kapital natürlich, aber auch wieder mit der Erfahrung, in welche Richtung gehen wir. Und das in Summe ist natürlich ein Gesamtpaket, was dann in so einer aktuellen Situation, in der wir sind, auch helfen kann, ein Unternehmen from good to great zu entwickeln, wie man so schön sagt. Ja.
Dieses Thema Netzwerk, Sparringspartner, auch externe Spezialisten, die reingebracht werden können und mit Impulsen durch den PI-Investor, was Sven gerade gesagt hat. Würdest du das unterschreiben, dass das tatsächlich wertvoll ist? Weil ich kann mir auch vorstellen, dass der eine oder andere Unternehmer sagt, er kennt sein Unternehmen selbst am besten, seinen Markt am besten. Je weniger externe Berater, je weniger externe Stimmen mitmischen, desto konzentrierter kann er nach vorne ziehen.
Ich starte vielleicht mal, Sven, bei dem Thema, weil natürlich habe ich da eine starke Meinung dazu, dass wir kennen uns ja eine Weile. Also ich finde es immer schade, wenn ein Unternehmer so auf seine Organisation draufschaut. Das gibt es sicherlich. Ja, dass ich sage, ich bin der Dundert, ich habe alles gesehen, ich weiß, wie mein Laden funktioniert. Aber die Realität ist ja eigentlich immer eine andere. Die Welt da draußen entwickelt sich ja nicht linear und vor allen Dingen auch immer schneller. Das heißt, wir alle sind ja lebenslange Lerner. Das heißt, wenn ich jetzt externe Berater mit dabei habe oder auch über Boardmember, die sich beispielsweise im Bereich Go-to-Market oder in meiner Welt viel mit dem Thema Cloud-Transition oder aktuell das heiße Thema KI, ja, also wie verändere ich meine Technologie und auch mein Geschäftsmodell in eine AI-First-Welt, das ist unheimlich bereichernd, unheimlich spannend, auch solche Diskussionen zu führen. Und da kenne ich ja auch beide Seiten, weil ich einerseits natürlich operativ unterwegs bin bei STP One, aber auch über Boardmandate versuche mich einzubringen. Und ich finde, da lernt man immer was dazu. Also egal, auf welcher Seite man sitzt, ob man der Berater ist, ja, lernt man natürlich vom Unternehmer, aber der Unternehmer und CEO natürlich auch von seinen Beratern. Das heißt, die kurze Antwort darauf ist, die Welt verändert sich so schnell. Das ist eigentlich Geschwindigkeit. Also wo PE, Berater, Expertise, egal über Board oder über Projekte einbringen kann, da bin ich einfach viel schneller. Weil ganz häufig ist es so, dass natürlich ein CEO und Management-Team auf ähnliche Ergebnisse kommt, aber es vielleicht wie mit ohne Berater, aber die Zeit, die ich benötige, um diese Ergebnisse zu produzieren, mit PE an der Seite, die ist einfach verkürzt. Also ich gebe mal ein konkretes Beispiel. Das Lieblingsthema von uns ist ja immer auch Pricing und Packaging. Also wie verändere ich meine Preisstruktur, dass ich vielleicht noch mehr Wertsteigerung generieren kann. Ich kann vielleicht auch mein vorhandenes Portfolio über clevere Paketierung verbessern. Da kann ich natürlich ganz viel ausprobieren und wenn ich das zum ersten Mal mache, da kann ich auch ganz viel Fehler machen. Ja, in meiner Welt beispielsweise geht es heute immer noch ganz viel bei gerade Unternehmen, die schon länger am Markt sind, in der Transformation von Kauflizenzen zu Mietlizenzen, also von Perpetual License zu Subscription License. Ich durfte es viele Male schon machen in meiner Karriere und habe mir wahrscheinlich jede blutige Nase geholt, die man sich bei so einem Projekt holen kann. Das heißt, das nennt man Erfahrung. Und wenn ich sowas halt zum fünften Mal mache, dann mache ich die Fehler nicht mehr. Wird jetzt ein Unternehmer, der das zum ersten Mal macht, trotzdem zum Ergebnis kommen? Absolut. Aber der macht halt nochmal 50 Fehler auf dem Weg dahin. Und da hilft Private Equity mit dem Beraternetzwerk und auch immer mit der Boardstruktur, wo man ja immer auch externe Experten mit dazu nimmt und Sektorexperten unheimlich. Also ich kann da nur sagen, jeder, der sagt, ich kenne mein Unternehmen und ich brauche da keine Impulse von außen, das sind ja meistens auch nicht die Unternehmen, die da am stärksten wachsen sind, sondern genau die sagen, ich nenne das Ganze immer eine Learn-it-all-Mentalität und nicht eine Know-it-all-Mentalität. Und zumindest ich gehe genauso durchs Leben, ja.
Jetzt heißt es ja, guter Rat ist teuer. Hier sprechen wir über Rat. Jetzt ist es ja im Private-Equity-Umfeld meistens nicht der Rat, der teuer ist. So ein Sparring durch die Kollegen von Immeram oder deine aktuellen PI-Gesellschafter, das ist for free und die Berater, die kosten auch nicht so viel. Das, was teuer ist im Private-Equity-Umfeld, ist das Kapital. Gerade in so einer Aufsprungphase wie jetzt, wo man vielleicht darüber Investitionen spricht, über Einstellung von Sales und so weiter, frage ich mich, ob die Kapitalstruktur von Private Equity mit 4, 5, 6 mal Leverage zum Teil, ob die dann nicht eine Art Hindernis sind, dass man innerhalb dieses Kapitalkorsetts dann doch nicht so frei agieren kann oder die Möglichkeiten, die sich bieten durch das Sparring, dann wirklich auch ausnutzen kann, weil vielleicht die Investitionskraft fehlt. Vielleicht frage ich zuerst an dich, Sven, wie siehst du das, der ja diese Kapitalstrukturen auch prägt, als Investor, als Gesellschafter?
Also erstmal glaube ich, ist es wichtig, dass man sich über strategisch basiert, über die Zukunft Gedanken macht und darauf dann auch die richtige Finanzierungsstruktur aufsetzt. Also das heißt auf Deutsch gesagt, plane ich viele Zukäufe, muss ich damit rechnen, dass ich natürlich auch mein Cash-EBITDA erstmal beeinflusse. Das muss ich in der Finanzierungsstruktur berücksichtigen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Plane ich eine Nachfolge eines Unternehmers, der seinen Laden wahnsinnig effizient geführt hat, dann werde ich wahrscheinlich auch erstmal so einen EBITDA-Dip haben, weil ich natürlich neue Leute einstellen muss, die müssen Traktion bekommen und so weiter und so weiter. Das muss man halt mit in die aus der Erfahrung heraus einkalkulieren und nicht, ich sage jetzt mal, einfach jede Planung glauben, die einem vorgelegt wird. Man muss sich seine eigenen Gedanken machen und dann darauf halt die Finanzierungsstruktur richtig aufsetzen. Das heißt aber gleichzeitig, ich muss zwei Dinge beachten. Es geht um Kapitaleffizienz, immer um Kapitaleffizienz. Das heißt, so wie es auch in der Produktion um Effizienz geht zum Beispiel, geht es halt beim Kapital auch um die notwendige Effizienz. Das heißt also, ich muss aus einer anderen Perspektive mir zum Beispiel überlegen, wie lever ich halt mein Eigenkapital und wie kann ich andere Finanzierungsinstrumente nutzen, um halt auch hier auch eine sehr gute Rendite rauszuholen und gleichzeitig auch das Risiko betrachten, das dahinter steht. So, und wenn es dann doch mal anders kommt, als man dachte, dann muss man halt auch in die Tasche greifen. Das machen ja Familienunternehmer zum Beispiel auch oder größere Corporates, die gehen dann auch zur Bank, die reden mit ihren Finanzierungspartnern, die emittieren neue Anteile, machen eine Kapitalerhöhung oder weiß der Teufel was. Das heißt also, wir müssen genauso dann für solche Fälle bereitstehen und Geld reingeben ins Unternehmen. Aber die Diskussion ist natürlich immer eine sehr strukturierte, weil wir die vorgenannten Ziele dabei natürlich auch im Auge behalten müssen. Und ich könnte jetzt auf viele Beispiele zurückgreifen, die auch wir im eigenen Beritt hatten, wo es halt mal anders kam, als wir dachten. Zum Beispiel mit Corona oder ähnlichen Dingen. Da hatten wir dann auch 4 Finanzierungspartner an Bord, die waren halt ein bisschen, wie soll man sagen, struppiger im Umgang. Und dann haben wir uns Lösungen einfallen lassen, wie wir das eine oder andere Portfoliounternehmen auf kreative Weise, auch finanzierungsseitig, um diese Klippen schiffen. Und deswegen ist es schon wichtig, dass man hier auch in enger Abstimmung mit dem Management arbeitet, eine sehr vertrauensvolle Basis hat und dann halt auch die notwendige Finanzierungsflexibilität hat. Aber ich halte nichts davon, ehrlich gesagt, Möglichkeiten, die Kapitaleffizienz zu optimieren, nicht zu nutzen. Ich halte nichts davon, viel zu viel Kapital zur Verfügung zu stellen, als man halt in einem Businessplan benötigt. Das macht, fördert auch keine Disziplin, sondern Disziplin und Effizienz first. Und dann schauen wir, wie wir im Grunde genommen dann auf Imponderabilien reagieren. Man stellt ja auch keine Reservehalle mit Produktion zur Verfügung zum Beispiel.
Ja, ich finde aber deinen Punkt, den möchte ich nochmal doppelt unterstreichen, in Abstimmung mit dem Management. Ja, weil ich glaube, wir alle kennen natürlich auch so Beispiele, wo man sagt, nur weil es möglich ist, die Leverage auf ein Asset draufzupacken, macht es vielleicht nicht immer Sinn, das auch zu tun. Also nimm mal wieder ein konkretes Beispiel in meiner Welt, im Softwareumfeld. Wenn ich natürlich einen transformativen Case habe, wo ich eine Firma beispielsweise ein neues Produktportfolio bauen muss oder modernisieren muss, was ja häufig der Fall ist bei Softwareunternehmen, die schon länger am Markt sind, ja, dass ich vielleicht in die Cloud das Ganze schieben muss oder jetzt das große Thema, ich muss KI-Portfolio aufbauen und so weiter. Oder auch das noch ganz in Kombination, mein Lizenzmodell verändere ich, dann verändert sich auch meine P&L, meine Struktur, würde ich mal sagen, meiner Umsätze und auch meines EBITDAs. Und in dieser Transformationsphase ist es natürlich Gift, also so würde ich es auch bezeichnen, wenn ich halt eine falsche Finanzierungsstruktur habe.
Das meinte ich damit.
Ja, weil dann, genau, und keiner, und da sind wir ja mega deckungsgleich immer, Sven, weil keiner will es ja, dass das Management-Team jeden Monat, jede Woche aufsteht und sich Gedanken darüber macht, wie ich Covenant manage. Ja, das ist ja jetzt wenig wertschöpfend, sondern wir wollen ja eher, dass Management sich damit beschäftigt, wie kann ich eigentlich die Unternehmung nach vorne bringen, das Richtige zu tun, langfristig Wachstum zu generieren. Deshalb glaube ich, und das ist auch immer meine Erfahrung mit den PEs, mit denen ich zusammenarbeiten durfte, dass man da immer eine gute Balance hat. Ja, also dass man natürlich die Finanzierungsstrukturen nutzt, die man nutzen kann, ist richtig, aber es bitte nicht überstressen, das ist eigentlich so die Botschaft.
Genau, das ist auch genau der Punkt. Du hast da halt diese drei Punkte sozusagen und musst dann flexibel arbeiten. Wir wissen ja alle, was es heißt, von Lizenzrichtung SaaS zu gehen, was das bedeutet fürs Cash-Profil. Und wenn du dann, wenn du das weißt, dass du es vorhast und dich dann überstretcht, dann läuft natürlich sozusagen, wie man auf Bayerisch sagt, Stanger gerade gegen die Wand. Das kann nicht funktionieren. Und ich gebe dir vollkommen recht, es gibt nichts Schlimmeres, als ein Unternehmen nicht an der Strategie oder an den Möglichkeiten entlang zu managen, sondern an den Covenants entlang. Das ist natürlich dann immer eine Katastrophe.
Die Covenants stehen jetzt natürlich schon bei vielen Unternehmen im Mittelpunkt. Ich meine, die Businesspläne sind in den letzten 3 Jahren oft nicht aufgegangen, weil einfach der Rückenwind nicht da war. Die Covenant-Tests gehen tendenziell runter über die Laufzeit. Jetzt ist man möglicherweise doch an der Covenant-Schwelle, einfach weil das Unternehmen sich nicht so entwickeln konnte, wie gedacht. Und Sven, du hast mir in diesem Gespräch auch gesagt, dass du der Meinung bist, dass man als Private-Equity-Gesellschafter im Prinzip verpflichtet ist, diese Steine schnell aus dem Weg zu räumen. Also einfach eine Amend-and-Extend schnell hinzubekommen, ein Covenant-Reset schnell hinzubekommen und da nicht ewig lang rumzuverhandeln. Jetzt ziehen sich solche Prozesse ja doch teilweise monatelang, in denen ein Management wie Oliver dann doch eben morgens aufsteht und sich über die Covenants Gedanken macht. Wie würdest du denn, Sven, die Rolle des PI-Gesellschafters sehen, wenn solche Steine noch im Weg sind, gerade jetzt, wo vielleicht die Chancen größer werden, auch unter dem Gesichtspunkt, klar, ich muss gucken, dass ich auf der Finanzierungsseite eine gute Struktur finde und einen guten Deal finde, aber ich muss auch das Unternehmen schnell wieder von der Leine lassen können. Wie würde da dein Trade-off aussehen oder welche Anforderungen würdest du an dich selber stellen als Investor?
Ich glaube, die Anforderung ist schon die, dass man sehr früh proaktiv über die Dinge mit dem Management redet und man auch sehr früh weiß, welche Probleme entstehen können. Also auf Deutsch gesagt, dass man in dem Gesellschafter- und Managementkreis im Board eine sehr hohe Transparenz und Visibilität hat, wo man reinkommt und auch eine sehr, sehr konstruktive, kritische, vorausschauende Diskussion, wie man diese Probleme löst. Und diese auf Vertrauen und Transparenz aufbauende Beziehung, die sollte man auch dann gegenüber den übrigen Finanzierungspartnern wählen und rechtzeitig mit den Häusern reden, mit denen man halt eben die Finanzierung gewählt hat und dann proaktiv über Lösungen reden. Und dann bleibt ehrlich gesagt auch meistens in 9 von 10 Fällen, würde ich mal mindestens sagen, genug Zeit, einen entsprechenden Reset zu machen, über die Themen zu sprechen, was auch immer dabei rauskommt. Aber man kommt nicht in die Diskussion, dass man zu weit hinterherhinkt in der Diskussion und nicht genug Zeit hat, die Dinge neu aufzusetzen. Das ist ja auch im Grunde genommen, so lange dauert es dann meistens auch nicht, wenn man eben hier die notwendige Vorausschau hat.
Jetzt gibt es noch einen weiteren Punkt, den Kritiker von Private Equity ansprechen, wenn es darum geht, ob Private Equity der richtige Gesellschafter ist, jetzt gerade in so Aufschwungphasen, ist das Thema Verkaufsprozess. Oliver, du hast als Unternehmer einige Verkaufsprozesse mitgemacht. Man sagt ja, in der Zeit ist die Firma mit sich selbst beschäftigt, das Management ist abgelenkt und der Gesellschafter ist auch nicht bereit, große Weichenstellungen zu machen, weil er das natürlich dem neuen Eigentümer überlassen möchte. Stichwort Zukäufe, strategische Initiativen und sowas. Hast du erlebt, dass die Phase des Verkaufsprozesses tatsächlich ein Unternehmen bremst in der Entwicklung in dieser Phase oder kann man sich als Management ein Stück weit davon emanzipieren mit dem richtigen Gesellschafter?
Eine sehr gute Frage. Also erstmal natürlich ein Verkaufsprozess konsumiert Zeit. Alles andere wäre unrealistisch. Ja, also irgendjemand muss natürlich auch das Unternehmen präsentieren und mögliche neue PE-Sponsoren wollen natürlich auch verstehen, wie das Unternehmen tickt und das idealerweise auch vom Top-Management. Das heißt, es konsumiert Zeit. Ich muss sagen, ich habe das zumindest in meiner Karriere so nicht erlebt, dass dadurch dann, ich sag mal, was strategisch richtig und wichtig ist, dass das nicht gemacht wird. Also jetzt nehme ich mal das Beispiel, ganz konkret die Reise, die wir hier hatten, Sven und ich und die Emmeram-Kollegen zusammen bei Matrix 42. Wir haben ja da also wirklich alles abgefeuert, was das Private Equity Playbook hergibt, von dem lokalen deutschen Spieler, internationalisiert in 15 Ländern, von On-Prem in die Cloud, M&A-Add-ons gemacht und so. Da haben wir beispielsweise auch, als wir wussten, wir sind so langsam auf dem Ende des Kapitallebenszyklus vom Emmeram-Investment, haben wir noch ein Add-on gemacht, weil es einfach strategisch Sinn gemacht hat. Weißt du? Und so gucke ich ehrlicherweise auch drauf auf solche Exit-Prozesse. Ein Exit ist nur ein Resultat oder ein guter Exit von einem Unternehmen ist nur ein Resultat von guter Arbeit. Und deshalb finde ich auch immer diesen Begriff, was ist die Equity Story und so weiter, nicht ganz so förderlich, weil ich sag, du willst ja eigentlich ein gutes Unternehmen bauen, ja. Und irgendwann gibt's halt nur mal Kapital hat einen Lebenszyklus und das muss man sich klar sein, wenn man mit Private Equity zusammenarbeitet. Da gibt's einen Anfang und ein Ende. Und das ist auch total in Ordnung, total normal, aber wir tun doch bitte das Richtige fürs Unternehmen. Also das erstmal zu dem Thema Strategie. Und ich glaube, da unterscheidet sich auch vielleicht die guten von den weniger guten Private Equity Häusern, weil du willst ja langfristig gute Unternehmen bauen. Jetzt kenne ich das beispielsweise auch von einem Kollegen von Emmeram, ich kenne das auch von anderen Funds, die natürlich auch sagen, wir wollen ja ein Unternehmen gut bauen und auch den nächsten Eigentümer geben, dann soll es ja bitte auch weiter prosperieren. Wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel Matrix 42 bleiben, das funktioniert hervorragend, ist heute ein super Unternehmen, wächst weiter, ist eine starke Marktposition, die Erfolgsgeschichte wird weitergeschrieben. Jetzt aber zu deiner Frage, konsumiert es im Management Zeit? Natürlich, ja. Und natürlich musst du da irgendwo Trade-offs gestalten. Ich gucke da aber auch wieder so drauf. Du hast ja mehrere Jahre Zeit, dich darauf vorzubereiten. Ja, weil es ist ja klar, dass es irgendwann passiert. Und ich empfehle auch immer jedem Management-Team, jedem Unternehmer und übrigens auch meinem Team, dass wir haben ja genug Zeit, uns darauf vorzubereiten. Also müssen wir auch eine Struktur bauen, dass so ein Unternehmen auch ein paar Monate, wenn du durch so einen Prozess gehst, eben auch mit weniger Top-Management-Kapazität auskommt, weil halt Top-Management-Präsentationen machen muss von neuen Investoren, vielleicht auch mit Beratern Materialien vorbereiten muss und dann funktioniert es auch. Ja, also die kurze Antwort ist, natürlich konsumiert es Zeit, aber es gibt ja Dutzende, Hunderte, Tausende Beispiele, das funktioniert, aber bitte sich auch vorzubereiten. Was vielleicht nicht so gut funktioniert ist, wenn du jetzt von heute auf morgen, also wenn du innerhalb von ein paar Wochen in so einen Exit-Prozess reinpackst und hast keine Zeit gehabt, dich darauf vorzubereiten, deine Organisation auch vorzubereiten und vor allen Dingen bei kleineren Unternehmen, wo vieles vielleicht durch den CEO geht, da wird das schon ruckelig. Das kann ich total nachvollziehen. Ja. Aber ich muss sagen, meine persönliche Erfahrung ist, das funktioniert gut, wenn man eine gute Balance wählt und vor allen Dingen auch eine Struktur gebaut hat, die skaliert.
Ja, vor allem Struktur gebaut ist, glaube ich, schon ganz wichtig. Ich würde vielleicht noch einen weiteren Punkt da reinbringen. Zukäufe sind ja immer auch strategisch getrieben. Das heißt also, wenn man sagt, wir wollen über Zukäufe wachsen, dann haben wir eine Struktur in einer Organisation gebaut, die auch über M&A wächst. Das heißt auf Deutsch gesagt, das ist dann sozusagen systeminhärenter Bestandteil der gesamten Unternehmensentwicklung. Das heißt, man hat im Unternehmen eine Struktur, die das abarbeiten kann. Und zweitens wird man mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht von irgendetwas überrascht, dass da irgendwie was zum Fenster reinfliegt, was jetzt die Once-a-Lifetime-Opportunity ist, die man unbedingt kaufen muss, weil man ja selber schon eine relativ hohe Markttransparenz hat und so weiter, darauf vorbereitet ist in der Struktur, dass man auf einmal, ich halte es für hochgefährlich, ich meine M&A-Transaktionen, hat man ja früher mal gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass die ihren Value schaffen, den man sich vorgenommen hat, die Wahrscheinlichkeit ist wie bei einer guten Ehe, dass die scheitert, nämlich 50-50 ungefähr. Wenn das bei uns so wäre, dann wäre es ja keine zuverlässige Strategie. Und das ist eben das, genau das Gefährliche, dass man Deals, sozusagen Zukäufe immer nur dann macht, wenn sie irgendwie mal zufälligerweise sich ergeben und man davon überrascht wird, dann stolpert man da halt rein. Das ist ja keine valide Strategie. Also insofern ist der Impact, den man hat, wenn man darauf vorbereitet ist, auch wenn man Exit machen muss, natürlich ein anstrengender, aber ein managebarer. Und möchte noch einen zweiten Aspekt hinzubringen. Wir haben uns ja auch mit vielen früher, immer wieder mal mit allen möglichen Finanzierungen beschäftigt, auch von Corporates oder sowas. Wenn die in der Situation sind, dass sie irgendwie mit einem Verkaufsbusprojekt draußen unterwegs sind, sei es, weil sie Anleihen platzieren oder Aktien emittieren, also auf Deutsch gesagt eine Finanzierung auf die Beine stellen wollen, und da dann eine Akquisition reinkommt, dann ist es noch viel schlimmer, dann können sie es gar nicht machen, weil sie dann unter Umständen materielle Dinge, die massiven Einfluss auf die Bewertung haben, nicht im Verkaufsprospekt abgebildet haben, dann sind denen regulatorisch auf die Hände gebunden. Also das heißt, wir sind ja sogar viel freier, als es viele andere Organisationen sind, die eben mit anderen Finanzierungsinstrumenten in der Gegend rumlaufen und eben mit solchen Problemen dann kämpfen.
Ich würde gerne von der grundsätzlichen Diskussion, die wir gerade geführt haben, nochmal jetzt einen Schritt weitergehen auf das spezielle Thema Wende, Aufschwung und das so ein bisschen daran spiegeln. Oliver, jetzt bist du als CEO eines Legal Tech Unternehmens wahrscheinlich nicht der richtige Konjunkturprognostiker. Das korreliert jetzt nicht unbedingt mit der Realwirtschaft, aber du bist ja B2B-Software-Business extrem gut vernetzt in der Branche, hast wahrscheinlich auch mit vielen Kollegen zu tun, die eben ihr B2B-Softwaregeschäft mit Unternehmen aus der Realwirtschaft machen. Was hörst du denn von denen? Ist da so eine Wendestimmung schon spürbar? Kommt vielleicht sogar schon ein bisschen was in deren Auftragsbüchern an, was sich daraus ableitet, dass deren Kunden jetzt vielleicht ein bisschen positiver in die Zukunft schauen?
Also absolut würde ich unterstreichen, kommen wir auch gleich darauf, warum. Und vielleicht auch nochmal, um den Kontext zu setzen, natürlich eben im Legaltech-Umfeld, wir haben die schöne Situation, wir verkaufen an Anwälte in Kanzleien, aber genauso auch an Unternehmen, also Juristen, Unternehmensjuristen. Das heißt, wir haben da schon auch einen guten Blick. Das Gute an diesem Markt ist, ich sage das immer salopp, gestritten wird immer. Es braucht immer irgendwie Juristen, egal ob es in der Aufschwungphase oder in der Abschwungphase ist. Ja. Also das heißt, wir können uns nicht beklagen, ganz im Gegenteil, wir sind sehr happy. Das entwickelt sich in eine gute Richtung. Aber ich habe natürlich auch Boardmandate, wo ich in Unternehmen unterwegs bin, die rein an die Wirtschaft verkaufen. Und da muss ich sagen, sehe ich schon sehr positive Trends. Ja, weil wenn du jetzt aus der Softwareperspektive drauf schaust, gibt's mal ein großes Stichwort, wo uns der gute Donald Trump echt geholfen hat. Das nennt sich nämlich digitale Souveränität. Ich glaube, jeder hat jetzt auch in Deutschland und auch in Europa verstanden, dass wir uns deutlich unabhängiger von den USA machen müssen in allen Bereichen. Und auf einmal ist das Thema Software natürlich auch mit deutschsprachigem oder deutschem Ursprung und europäischem Ursprung ist ein echt großes Thema. Das war übrigens auch bei Matrix 42 ja immer unsere Geschichte. Wie gesagt haben, die europäische Alternative gegen die großen Softwarehersteller. Ja, da haben wir damals, war der größte Wettbewerber ServiceNow und wir so die europäische Alternative für den Mittelstand. Und jetzt, um deine Frage zu beantworten, ich erlebe absolut einen positiven Blick. Auch wenn wir immer wieder schimpfen, dass auch die Regierung nicht genug macht, die macht auch nicht genug, ja, da kann immer mehr gehen, aber ich finde jetzt erstmal die Tendenzen mit dem Wachstumschancengesetz und so weiter, geht genau in die richtige Richtung. Ja, und man muss auch sagen, ich gucke auch, wenn man jetzt makroökonomisch drauf schaut, auch natürlich ist jetzt kurzfristig der ganze Bereich mit den Zöllen, die aus den USA rüberschwappen, ein echt großes Problem, vor allen Dingen, wenn ich jetzt halt Industrieunternehmen bin, was auch viel Exporte vielleicht in die USA durchführt. Aber ich gucke da auch so drauf, dass es auch eine Chance ist, dass wir uns natürlich an manchen Themen auch neu erfinden müssen. Ja, also dass durchaus auch ein Druck jetzt ist, dass wir in Europa, in Deutschland kreativ werden, wie wir in so einem schwierigen Zollumfeld auch Wachstum generieren. Da erlebe ich viel Kreativität. Jetzt muss ich sagen, ist mein Blick sehr stark Software gefärbt. Ja, also ich bin natürlich in meiner Software-Bubble. Aber wenn ich da drauf schaue, höre ich ganz viel Positives. Wenn man sagt, das war jetzt auch eine schwierige Stimmung lange und es ist weiterhin volatil, also wir sind noch nicht durch, aber wir merken, dass hier auch wieder ein positiver Blick auf die Deals, auf die Wirtschaft, auf Wachstum kommt und das finde ich sehr positiv. Ja, also wir verspüren das und ich verspüre das in den Unternehmen, wo ich Einblick habe auch.
Fragen wir doch mal Sven, der ja auch in Ihrer Emram generell einen viel breiteren Blick habt, nicht nur Software, sondern auch Realwirtschaft, Dienstleistungen und so weiter. Was für Signale nehmt ihr denn wahr in eurem Portfolio und in den Märkten, die ihr genauer beobachtet? Ist der Aufschwung schon da?
Also der Aufschwung ist natürlich noch nicht da auf breiter Front. Erst in einigen Segmenten gab es überhaupt keinen Impact. Die Unternehmen sind weiter gewachsen, ganz einfach, weil sie sehr gut gearbeitet haben. Es gibt natürlich noch einige Branchen, die sind immer noch von großen Themen getroffen, was weiß ich, Energiepreise, das Risiko mit Zöllen, was Oliver gerade ansprach und so weiter. Aber nichtsdestotrotz spüren wir schon, das merken wir übrigens auch am Dealflow. Also der Dealflow ist natürlich im Verhältnis zu früheren Quartalen weiter runtergegangen. Und das mag auch daran liegen, dass viele sich denken, oh, wir sind jetzt in so einer Phase, Volatilität ist immer der Feind der Preisbildung. Jetzt schauen wir mal, ob sich manche Dinge stabilisieren. Da gibt es eine ganz gute Sicht darauf. Und wir hören so, dass es dann nach der Sommerpause wieder besser werden soll mit dem allgemeinen Aufschwung. Also ich denke schon, es ist auch viel Psychologie dabei, dass die richtigen Signale gesetzt sind. Sind wir alle happy? Nein, aber es geht in die richtige Richtung. Und man muss auch mal aufhören zu motzen, sondern jetzt einfach mal die positiven Trends unterstützen. Und da sind wir ehrlich gesagt schon sehr, sehr positiv.
Siehst du jetzt schon den Zeitpunkt gekommen, zum Beispiel bei euren Portfoliounternehmen Wachstumsinitiativen zu forcieren oder zu unterstützen, neue Investitionen anzustoßen, New Hirings wirklich mutig anzugehen? Oder steht ihr da als Gesellschafter noch zumindest mit einem halben Fuß auf der Bremse?
Nein, also das haben wir auch die ganze Zeit weitergemacht. Und das greift so ein bisschen unser Thema auf, was wir ja im Grunde genommen eingangs formuliert haben. Hat man in Krisensituationen nicht auch besondere Chancen wachsen zu können und dann eben sich Gedanken dazu zu machen, wie kann ich stärker aus der Krise hervorgehen, wie kann ich noch besser werden, wie kann ich es nutzen, dass alles so ein bisschen verlangsamt ist, einfach an meinem Wettbewerb auch vorbeizuziehen. Und genau das haben wir die ganze Zeit gemacht. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man nicht in so einer Schockstarre verfällt und sich sagt, oh Gott, da draußen ist alles mühsam, sondern wir sind ja nicht allein. Es gibt einen Wettbewerb und wir müssen besser sein als der. Und genau das ist es. Und genau diese Gedanken haben wir uns immer gemacht und haben in Mitarbeiter investiert, wir haben in Kapazitäten investiert, wir haben neue Deals gemacht, wir haben Add-ons gemacht zu verschiedenen Portfoliogesellschaften. Also wir sind die ganze Zeit sehr strukturiert, sehr gut überlegt, strategisch fundiert mit den Portfoliogesellschaften am Gaspedal gestanden und tun das auch weiter.
Wenn ich da vielleicht hier eine Ergänzung reinpacken kann, weil es fällt mir jetzt gerade halt ein, was wir damals auch gemeinsam gemacht haben. Sven mit Emram, auch wenn es jetzt schon wieder ein paar Tage her ist, mit Covid, das finde ich ein gutes Beispiel, aber auch unser Stichwort so à la Churchill, ja, verschwende keine gute Krise. Es erinnert mich so ein bisschen, was wir jetzt halt mit den Zöllen auch erleben. Es war total unklar, auch wenn natürlich Covid nochmal ein ganz anderes Level war, total unklar, wie uns das treffen wird. Und da auch wieder eigentlich eine schöne Anekdote in der Zusammenarbeit mit PE, nach ein paar Wochen sortieren und wo wir auch über Portfoliofirmen hinweg Austausch dazu hatten, sag mal, wie gehen wir jetzt eigentlich da mit der neuen Situation um, weil keiner von uns hat es ja vorher so erlebt, mit Lockdown und allem Möglichen, sind wir eigentlich schnell in diesen Chancenmodus übergekommen. Und habe gesagt, was können wir denn jetzt daraus machen, aus dieser Krise? Und ich muss wirklich sagen, das fand ich sensationell. Wir haben uns da Warroom-mäßig, wenn auch virtuell, zusammengetan, haben Kampagnenlösungen entwickelt und es hat hervorragend funktioniert. Also wir waren echte Gewinner dann in der Covid-Krise. Und das ist eigentlich so ein bisschen den Pitch, den ich auch machen möchte. Natürlich kann ich jetzt auch in dieser unklaren Situation und unsicheren Situation mit sehr unverlässiger Politik und unberechenbarer Politik aus USA und mit Zöllen natürlich die Hände im Kopf zusammenschlagen und sagen, wie soll ich nur damit umgehen? Oder ich versuche jetzt kreativ zu werden und genau in dieser Krise meine Chance zu entwickeln. Ja, das gibt's natürlich kein Patentrezept dafür, weil jede Branche unterschiedlich ist. Aber ich sage jetzt nur aus einer reinen Softwareperspektive, ja, wieder aus meiner Softwarebubble rausgesprochen, halte ich das für eine Riesenchance momentan. Ja, digitale Souveränität und europäische Softwarehersteller haben eine Riesenchance in der Situation, die da gerade entsteht.
Das ist ja ein total leidenschaftlicher Aufruf zu agieren in schwierigen Situationen. Das Gegenteil von dem berühmten Fahren auf Sicht, was ja Banken gerne sehen würden in schwierigen Situationen. Sven, du sagst, ihr macht das ständig, ja, und ihr wartet nicht auf die Märkte, ihr agiert in den Portfoliounternehmen. Was sind denn so deine Learnings aus den vielen Jahren, denen du im Private Equity jetzt bist, wie man taktisch smart vorgeht, wenn man Gas gibt in so ungewissen Situationen, was ja jetzt immer noch ist. Wenn ich jetzt als Unternehmer sage, ich setze auf den Aufschwung, ich gehe jetzt ins Risiko, ich gebe Gas. Was für Ratschläge hättest du, dass man das taktisch klug angeht und nicht ins offene Messer rennt?
Ich möchte nochmal auf eine Anekdote zurückgreifen, weil bevor ich ins Private Equity gegangen bin, war ich ja lange in der Beratung und hatte dann mal das große Glück, mit dem für Wirth zu arbeiten und mit dem Reinhold Wirth des Öfteren zusammenzukommen. Und das ist jetzt ewige Jahre her. Also das heißt, so wie er agiert hat, kann man es auch ex post sagen, hat er recht gehabt, als Unternehmen hat sich auch danach noch weiter fantastisch entwickelt. Und er hat ein Credo gehabt, der hat gesagt, solange ich in meinem Marktsegment, weiß ich nicht, 10-15%, das war so ungefähr damals seine Glaubensrichtung, Marktanteil habe und nicht mehr, ist mir die Konjunktur scheißegal, weil dann kann ich weiter gewinnen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, das ist eine kulturelle Frage und es ist eine Disziplinfrage, solche Dinge, auf die man praktisch keinen Einfluss hat, auch nicht als Ausrede fürs Management und für alle Beteiligten, auch für die Entscheidungslosigkeit im Beirat zuzulassen. Es ist eine Disziplinfrage zu sagen, wir machen trotzdem weiter und wir geben trotzdem Gas, weil gegessen wird immer, Auto gefahren wird immer, gereist wird trotzdem immer, wir müssen unseren Marktanteil halt und idealerweise ausbauen, weil ein anderer ist möglicherweise schwächer als wir. Und sich auf die Art und Weise zu verhalten, ist schon mal, glaube ich, ein ganz wichtiges Credo, dass man kulturell in sein Unternehmen auch einsetzen kann. Und ansonsten baut jedes Unternehmen wahrscheinlich auch unterschiedliche Strukturen auf, um agil zu sein. Wenn du natürlich eine große Produktionsanteil hast, eine hohe Anlagenintensität hast und so weiter, dann wird es dir wahrscheinlich schwerer fallen, nochmal sprungfix große Kosten aufzubauen. Dann musst du anders agieren, als wenn du fabless unterwegs bist und eine viel agilere Ex-Definition, eine viel agilere Organisation aufbauen kannst. Insofern halte ich es echt nicht so viel von allgemeinen Regeln, sondern denke immer, man muss eine Struktur und eine Organisation finden, in der man genau diesen Austausch hat, genau diesen Push hat und diese Ambition hat, immer weiter nach vorne zu denken, innovativ zu sein und das Unternehmen einfach immer weiter anzuschieben. Und gerade in schwierigen Situationen ergeben sich solche Chancen. Und man verstellt oftmals auch den Blick dafür, wenn es einem wahnsinnig gut geht, dann sonnt man sich ja häufig auch in dem Glück. Da muss ich mir umgekehrt die Frage stellen, wenn es mir wahnsinnig gut geht, was kann denn jetzt alles passieren? Wie bereite ich mich denn darauf vor, wenn es morgen anders ist? Wenn, keine Ahnung, irgendwie eine neue technologische Entwicklungen meinen Markt disruptiert und ähnliche Dinge. Also das heißt, auch wenn es mir wahnsinnig gut geht, muss ich ja eigentlich in dem gleichen Modus ticken. Das gilt quasi konjunkturunabhängig fürs Management und die Art und Weise, Unternehmen zu führen, immer. Würde ich das einfach mal so als Grundsatz formulieren wollen.
Ich finde das spot on, Sven, weil wir reden ja immer über agile Unternehmen, ja, und das Wort ist auch inflationär genutzt, aber eigentlich trifft es das. Weißt du, in einer Zeit, in der ja so viel Unsicherheit und Unklarheit herrscht, muss ich ja wie ein Schnellboot unterwegs sein, egal wie groß ich bin als Unternehmen, und mich auf so eine neue Situation einrichten. Mir ist das nicht fremd, die meisten Softwareunternehmer nicht. Es gibt das schöne Prinzip von Lean Startup, Build, Measure, Learn. Und genauso musst du eigentlich deine gesamte Organisation ausrichten. Ja, also wenn Sachen nicht funktionieren in der Krise, muss ich halt was Neues machen. Ja, und ich muss aber auch bitte so aufgestellt sein, dass ich nicht 24 Monate einen Stuhlkreis machen muss, um eine Entscheidung zu treffen. Ja, sondern muss ich halt schnell sein. Ja, insofern, also du siehst schon, glaube ich, der Sven und ich, wir sind da eher bullisch unterwegs, ja.
Da hatten wir auch mal einen coolen Spruch losgelassen, der ist ein bisschen provokativer, den fand ich exakt auch nicht schlecht, den kann man sich auch mal so merken und drüber nachdenken, was er eigentlich heißt. Er sagt, es gibt drei Kategorien von Menschen. Die eine Kategorie, Mensch löst Probleme, die andere hat Probleme und die dritte sind das Problem. Man muss sich immer entscheiden, zu welcher man gehören möchte.
In dieser Runde.
Das weiß ich auf uns drei bezogen, weil wir zufälligerweise zu dritt hier so sitzen.
Lass mich mal das Problem, oder ich hätte noch mal ein Problem, ja, wie man hier ja. Und zwar, wir stehen ja nicht nur vor einem konjunkturellen Wendepunkt, sondern wahrscheinlich auch vor einem strukturellen Wendepunkt. Billige Energie aus Russland ist vorbei. Export nach China, ich glaube, die Wiese ist auch gemäht. Verbrennermotor, die Wiese ist gemäht. Sie liegen die besten Zeiten zweifellos hinter uns. Deutschland verändert sich. Und man sieht es ja jetzt schon an ein paar Punkten. Jetzt, Oliver, du kommst aus der Asset-Light-Industrie. Ja. Mhm. Habt ihr das Gefühl, dass wir aus dieser Konjunkturflaute und diesen vielen Einschlägen auf lange Sicht mit einer anderen Industriestruktur rausgehen werden? Mehr Smart Industry als Heavy Industry?
Absolut. Also wenn ich da starten kann, ist, wenn ich, also sehe ich absolut, weil das Geschäftsmodell von Deutschland funktioniert ja nicht mehr. Wenn wir mal ganz nüchtern drauf schauen. Das Geschäftsmodell von Deutschland war super simplifiziert, günstige Energie einkaufen, Güter produzieren, teuer exportieren. Günstige Energie immer schwieriger. Exportieren ist gerade auch, also natürlich mit Zöllen belegt und so weiter, aber trotzdem natürlich, wenn wir weiter in der Exportnation bleiben. Ich stelle mir halt immer die Frage, also wo kann Deutschland wirklich gewinnen? Ja, also das machen wir ja auch immer in unseren Strategiesitzungen für die Unternehmen, wo wir unterwegs sind. Ja, where to play and what's our right to win. Ja, und wenn ich da drauf schaue, auf Deutschland sehe ich halt zwei große Bereiche. Der erste Bereich, den ich echt natürlich auch persönlich sehr spannend finde, weil er auch einen guten Purpose hat, ist alles, was so in den Bereich Green Transition geht. Ich glaube wirklich, da geht es ja viel um Forschung, um Innovation, um spannende Modelle zu bauen. Ich glaube, da kann Deutschland auch führend sein, auch in der Welt. Und der zweite, aber da bin ich natürlich ein bisschen parteiisch, ich fand es echt schmerzhaft, dass der Friedrich Merz auf dem BDI-Tag, Entschuldigung, Bundesverband der Deutschen Industrie, gesagt hat, wir Deutschen können ja keine Software. Also dem möchte ich mal ganz deutlich widersprechen. Ja, wir haben tolle Softwareunternehmen. Natürlich gibt es die großen Beispiele wie SAP und Celonis, aber wir haben ja einen unheimlich starken deutschen Software-Mittelstand. Ja, Hidden Champions. Also Unternehmen im ERP-Umfeld, die stark unterwegs sind. Legal Tech, ja, größte kontinentaleuropäische Legal Tech-Software-Spieler, kommt auch aus Deutschland. Ja, nennt sich SDP One. Und ich glaube wirklich, da können wir ganz viel reißen. Natürlich muss man sagen, wenn man jetzt auf künstliche Intelligenz in meinem Markt draufschaut, dann gibt es natürlich andere Industrien, die haben da so viel Geld reingesteckt, das ist auch schwierig, da mitzuhalten. Aber das ist wie immer das David gegen Goliath-Spiel. Nicht immer gewinnt derjenige, der am meisten Geld reinpackt. Nehmen wir mal das Beispiel hier mit OpenAI und was DeepSeek gemacht hat in meinem Markt. Ja, das ist einfach ein kleinerer Spieler, auch wenn in dem Fall aus China kam, mit einem Bruchteil des Geldes auch sehr gute Ergebnisse liefern konnte. Also die Botschaft, die ich eigentlich senden möchte, ich glaube wirklich, es ist notwendig, dass Deutschland sich neu erfindet vom Geschäftsmodell, weil wir natürlich ein sehr produktionslastiges Land sind, was ja auch okay ist, aber Produktion sich halt auch verändert hat. Also weniger abhängig vielleicht von Automotive. Bin großer Freund von dieser ganzen Gigafactory, Smart Factory-Idee, weil es natürlich das Best of Both Worlds miteinander verbindet, nämlich Technologie, Digitalisierung mit dem, was wir gut können, ja, auch klassisch den Maschinenbau. Und das noch in garniert mit einer echt starken Position in Green Transition. Ich glaube, da kann Deutschland, ich denke jetzt mal wirklich in perspektivisch in Dekaden, ja, und nicht in den nächsten Jahren, da können wir ein tolles neues Geschäftsmodell aufbauen. Das sind so meine 5 Cent.
Also ich kann dem nur rundherum zustimmen. Und ich würde aber auch nochmal so ein Mindset-Thema dazu bringen. Also ich finde, man hat viel verpennt, aber wenn man dann auf Deutsch gesagt, wenn ich das so formuliere, die Arschbacken zusammengekniffen werden, dann kommen ja wahnsinnig tolle Sachen dabei raus, selbst in angeschlagenen Industrien. Wenn du mal schaust, was jetzt VW an elektrischen Fahrzeugen auf den Markt gebracht hat, dann auf einmal treten sie Initiative los mit autonomem Taxifahren und so weiter. Da sind wir vor einem Jahr noch alle nach San Francisco gepilgert und waren ganz begeistert, dass man dort ein autonomes Taxi steigen konnte. Also das sind ja laute Initiativen, da sind wir eigentlich technologisch gar nicht mehr abgehängt und auch von der Vermarktungsfähigkeit holen wir auf. Das ist ein Punkt. Also ich glaube, man soll auch den Glauben nicht verlieren in eine Ingenieursleistung und in eine kreative unternehmerische Basis, die dazu auch genauso notwendig ist. Die zweite Frage ist, wir sind ein Land im Grunde genommen immer noch mit einer hohen und auch eine Region mit einer wahnsinnig hohen Lebensqualität und zwar mit einer auch mit einer Lebensqualität auch beruflich. Ich kann mich frei bewegen. Ich lebe in einer schönen Umgebung. Also das heißt, es ist ja auch attraktiv für international Talent und wir müssen mehr draus machen, hier Leute ins Land zu kriegen, die uns helfen, die richtigen Industrien zu entwickeln. Und der dritte Punkt ist, der mich auch immer so ein bisschen immer wieder verwundert ist, wenn wir heute zum Beispiel von vielen Unternehmen über Exportanteil sprechen, dann sprechen wir darüber, wenn irgendwie, keine Ahnung, 3 Produkte nach Frankreich oder nach Österreich oder nach Italien verkauft haben. Das ist ja kein Export. Das ist eigentlich, wir müssen Europa denken und in ganz anderen Kategorien denken und nicht immer nur darum denken, wie wir uns um Kirchturm herum etwas erreichen, sondern wie wir im Grunde genommen zum Beispiel gleich eine europäische Perspektive haben, weil wir dann auch auf ganz andere Skalierungsmöglichkeiten kommen und auf ganz andere, als schlichtweg auf eine ganz andere Marktgröße stoßen und damit auch ganz andere Opportunities ausgraben können. Und man sieht es ja, was weiß ich, jetzt sind wir natürlich in so einer Situation, dass Defense auf einmal europäisch gedacht werden muss, weil jedes Land zu klein ist. Jetzt sind wir dazu gezwungen worden. Aber wahrscheinlich muss man sich auch in anderen Bereichen dazu zwingen, so ein bisschen mal den Horizont zu erweitern und in Europa denken und damit, sage ich mal, auch Leuchttürme zu senden, die Politik dann auch leichter in eine Umsetzungsfähigkeit bringt von vielen Initiativen, die sie heute gar nicht schafft, weil heute hat man immer das Gefühl, es kostet ja was, wenn wir europäisch denken. Nee, es bringt uns was. Und diese Idee eigentlich mal umzudrehen und auch mit wirtschaftlichen Erfolgen zu unterstreichen, auch den Mindset dazu zu entwickeln, auch für unseren Mittelstand, das finde ich ganz zentral.
Dann erweitere ich mal meine Anfangsfrage an dich, Sven. Nicht gefragt nach, welche Rolle und welche Chancen siehst du für Private Equity dabei, die Aufschwungwelle zu reiten, sondern welche Rolle und welche Chancen siehst du für Private Equity als Begleiter dieses Strukturwandels in der deutschen Industrie in den nächsten, sagen wir, 10, 15 Jahren?
Ich halte ihn für ganz kriegsentscheidend, weil wo soll das Geld herkommen, das viele Unternehmer brauchen, um ihr Unternehmen voranzuentwickeln? Viele Unternehmen, die sind einfach, also es gibt ja verschiedene Bottlenecks und einer ist Kapital und einer ist Know-how und einer ist eben auch dieses Borrowing Partnership mit dem Netzwerk. Und das haben wir ja vorhin schon gesagt. Ich glaube, hier kann man, hier ist Private Equity ein ganz zentraler Enabler, diese Transformation hinzubekommen. Und deswegen kann ich auch jedem Unternehmer nur raten, sich mal, ich sage es mal, von dieser Sorge zu befreien, dass jemand drüber herfällt, das Unternehmen ausquetscht. Nein, wir wollen es ja weiterentwickeln, wir wollen es im Wert entwickeln und dann natürlich irgendwann an jemand weiterreichen, aber der muss ja dann auch an die nächste Episode glauben. Und wir bringen einfach zusätzliche Kraft, zusätzliches Benzin, sage ich mal, in den Tank, mit dem man halt auch weitere, mehr Maßnahmen ergreifen kann, weitere Strecken fahren kann und auch mehr ausprobieren kann. Den Optionsraum erweitern und die Manövrierfähigkeit erweitern. Und das ist ganz zentral für Private Equity. Eine Bank wird es nicht tun. Und eine Bank wird es nicht tun. Viele Familien sind limitiert in ihren Kräften, sind, wie gesagt, nicht zu 100% aligned. Und dann bleibt ja nicht mehr so viel übrig außer Private Equity und den Large Corporates, die halt Zugang zum Kapitalmarkt haben.
Und da auch wieder, wenn wir wieder Zoom out machen, makroökonomisch, Michael, ist das ja auch wieder eigentlich eine tolle Situation momentan, was da passiert. Ich meine, es gibt ja auch, schlägt man das Handelsblatt auf und hier wird von KKR ja gerade kürzlich jetzt irgendwie vor 2-3 Tagen erwähnt. Also wir glauben, dass wir noch viel mehr in Europa investieren. Dann hört man sich Thoma Bravo an als großen Tech-Investor, die sagen, also für uns ist Europa-Investment eins der Kernthemen überhaupt. Also wir sind, also das meine ich mit aus der Krise so ein bisschen eine Chance zu entwickeln. Also Europa hat sich ja, emanzipiert sich ja gerade. Und dann vor allen Dingen zu sagen, wir sind auch attraktiv für Kapital, dann können wir natürlich auch besser, schneller und größer Unternehmen bauen, ja, weil dafür braucht es einfach Kapital. Ja. Ich gucke da ganz simpel drauf. Kapital ist Innovation und Geschwindigkeit in letzter Instanz. Das ist mir auch mitfinanziert. Und da, wenn ich dann richtige Entscheidungen treffe, dann habe ich tolles Wachstum. Und ich muss sagen, ich gucke da auch, nennt mich zu positiv, aber ich gucke da echt extrem optimistisch drauf und nicht so pessimistisch wie der eine oder andere. Weil ich glaube, wir werden immer attraktiver auch als Standort für Kapital in den unterschiedlichen Industrien.
Ich muss sagen, es hat mir riesig Spaß gemacht, mit so zwei positiven Menschen so einen Podcast zu machen. Und von der Ausgangsfrage, ob die Wende überhaupt da ist, sind wir in ein viel größeres Umfeld gekommen. Fand ich super. Jetzt bleibt natürlich nur noch zu hoffen, dass ihr mit eurer Zuversicht recht behaltet. Aber ich wünsche euch natürlich, dass ihr mit voller Kraft vorankommt und auch die Leute in eurem Umfeld mitzieht. Für den Moment sage ich erstmal, lieber Sven, lieber Oliver, vielen Dank für eure Einschätzung, dass ihr euch die Zeit genommen habt für diesen Podcast.
Danke, hat Spaß gemacht.
Fand ich auch und hoffentlich steckt mal ein paar an. Optimismus soll ja ansteckend sein. Lass es uns hoffen, vielleicht haben wir ja ein paar mitreißen können. Das wäre dann, würde mir nochmal viel Freude machen, zusätzlich zu der letzten Stunde.
Das wäre schön und ich glaube, man weiß, wenn man optimistisch sein will, ruft man nicht an. Da geht man beschwingter aus dem Gespräch raus, als man wahrscheinlich reingegangen ist. Auch euch allen da draußen, die uns zugehört haben, wünsche ich natürlich ebenso viel Erfolg beim Wellenreiten und beim Bewältigen der anstehenden Strukturbrüche. Das war WhatsApp Corporate Finance für heute. Sven, Oliver und ich bedanken uns bei euch. Bleibt uns gewogen und vielleicht ja bis bald. Euer Michael.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com